Es geht um Bibelarbeiten zum ersten Johannesbrief. Das ist zum Teil bekannt, auch schon gesagt worden gestern Abend. Ich möchte beginnen mit einem ersten Abschnitt aus dem Kapitel 1, natürlich. Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Wir müssen ein bisschen Geduld haben, bis die Einstellung des Mikrofons so ist, dass es optimal klingt. Das kann ich von hier aus nicht steuern, ich vertraue auf andere. Erste Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 2. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, nachdem machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Amen. Christen kennen Gott. Christen wissen nicht alles über Gott. Niemand, der auf dieser Erde heute lebt, weiß alles über Gott. Aber wir kennen ihn, wir kennen sein Herz, wir kennen seinen Willen, wir kennen sein Wesen. Warum? Weil einer aus der Welt Gottes gekommen ist und Kunde über Gott gebracht hat, kompetente Offenbarung. Die ganze Religionsgeschichte ist voll von Vermutungen über Gott. Manche dieser Vermutungen werden so steif behauptet, dass man schon denkt, es seien Tatsachen, aber es sind doch nur Vermutungen. Viele Religionen konkurrieren miteinander und alle sagen irgendetwas über Gott und manches davon stimmt mit dem überein, was die Bibel auch sagt. Aber wir kennen Gott, weil wir nicht auf Vermutungen und Spekulationen und Hypothesen über Gott angewiesen sind, sondern den kennen, der Gott intim nah war und nahe ist und der Kunde über Gott gebracht hat, nämlich Jesus. Davon spricht Johannes in Vers 5. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Von ihm, das heißt von Jesus. Wir haben eine Botschaft gehört. Wir haben uns jemandem anvertraut. Wir haben jemand Vertrauen geschenkt. Wir haben gesagt, das ist der richtige Mann, der weiß, was Sache ist, nämlich Jesus. Und dieses Wissen, dass wir Gott kennen, macht uns nicht stolz, sondern sehr dankbar und nimmt uns sehr in die Pflicht. Nämlich das weiterzusagen, was wir über Gott wissen und nicht nur vermuten. Und in den Schriften des Johannes, also im Evangelium und in dem großen Brief hier, der uns diese Tage beschäftigt, gibt es drei Aussagen, die über das Wesen Gottes sprechen. Die eine Aussage ist, Gott ist Geist, Johannes Kapitel 4. Und wer ihn anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die zweite Aussage ist, Gott ist Licht, 1. Johannes Brief Kapitel 4, zweimal, Vers 9 und Vers 16. Gott ist Liebe. Das wird uns noch öfter beschäftigen, das ist ja der rote Faden aller dieser Bibelarbeiten. Gott ist Liebe. Niemand soll sagen, das wäre doch klar. Das ist überhaupt nicht klar, dass Gott Liebe ist. Und nur ein Teil der Christen, ich meine der Christen, der Wiedergeborenen, glaubt das wirklich, dass Gott Liebe ist. Jeder kann es zitieren und einige glauben es. Die glauben es in ihrem Herzen und dann werden sie anders, als sie vorher waren. Wir machen das meistens so, dass wir unser Bild von Liebe auf Gott projizieren und dann gucken, ob das immer noch passt. Und das passt nie. Und dann sagen wir, das ist aber schwierig, dass Gott Liebe ist. Und dann fallen uns ein paar sehr hässliche Dinge ein, die auf der Welt passieren. Wir kriegen das nicht zusammen. Darüber mal später. In diesem Text heißt es, Gott ist Licht. Und das bedeutet, alles in ihm ist hell und nichts dunkel. Alles in ihm ist rein und nichts unrein. Alles in ihm ist heilig und nichts unheilig. Alles in ihm ist verlässlich und nichts unverlässlich. Alles in ihm ist kompromisslos und nichts kompromisshaft. Woran denkst du, wenn du das Wort rein hörst? Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn wir rein hören, meinen wir sauber. Es wäre unsinnig zu sagen, Gott ist sauber. Aber es ist richtig und nötig und wichtig und schön und passend zu sagen, Gott ist rein. So wie Gold, wenn es geläutert ist, rein ist. Reines Gold heißt pures Gold, nichts als Gold. Reines Licht heißt pures Licht, nichts als Licht. Reine Heiligkeit heißt Heiligkeit und nichts an unheiliger Beimischung. Vielleicht sagt jemand, das ist doch klar, das ist doch, wie soll es anders sein? Das ist überhaupt nicht klar für viele, viele, viele Menschen. Manche meinen, dass Gott so eine Zusammenfügung ist von Licht und Dunkel, von Gutem und Bösem, die Quelle von allem. Alles kommt irgendwie von Gott. Nein, es kommt nicht alles irgendwie von Gott. Lauter Gutes und Vollkommenes kommen von Gott. Gott ist erhaben. Gott ist ohne Beimischung. Und hinter den Forderungen, dass wir heilig sein sollen und gerecht und verlässlich und liebevoll, steht das Wesen Gottes selber. In Gottes Nähe hält sich das nicht, was nicht rein und heilig und gut und unvermischt ist. Ich weiß nicht, ob wir alle diese Aussage genauso lieben wie die andere Aussage, dass Gott Liebe ist. Wir haben unzählige Predigten darüber gehört, dass Gott Liebe ist und wir hören diese Predigten gerne, hoffe ich. Wir brauchen sie weiter. Sie bauen uns auf, sie trösten uns, sie tun uns richtig gut. Und viele Menschen sind unter dem Einfluss dieser Predigt, dass Gott Liebe ist, innerlich gesundet. Weil das bedeutet, du bist angenommen, ganz und gar. Du musst nicht etwas herzeigen vor Gott. Du bist willkommen. Er liebt dich so, wie du bist. Ich frage mich, ob alle Christen auf der Welt heute, und besonders in Deutschland, diese Aussage auch so lieben. Gott ist Licht. Kompromisslos. Nur rein, nur hell. Und in seiner Nähe hält sich das andere nicht. Wenn das nämlich stimmt, dann setzt das ja einen Prozess in uns in Gang, eine neue Bewertung. Dann müssten wir wahrscheinlich Dinge verändern. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben, vom ersten Tage an unseres Christseins. Gott ist Licht. Ich behaupte nicht, dass wir das vom ersten Tage an unseres Christseins so im Bewusstsein haben, so vor Augen haben, so ernst nehmen. Das kann später kommen. Ich vermute, bei den meisten kommt es auch später. Aber im Aufbau des ersten Johannesbriefes ist es ein Schwerpunkt, gleich am Anfang. Gott ist Licht. Was passiert nun, wenn wir Christen werden? Ganz viel Verschiedenes. Und etwas sehr Wichtiges, wenn wir Christen werden, schenkt uns Gott seine Lichtnatur. Ich weiß, dass es eine sehr gefährliche Aussage ist. Ich werde sie sofort erklären. Gott ist Licht, das heißt auch sein Sohn, der aus seiner Welt kommt, ist Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus Christus im Johannesevangelium. Und wenn wir in seiner Gegenwart leben, dann leben wir im Licht. Und wenn dieses Licht in uns einzieht, wenn Jesus in uns Wohnung nimmt, dann nimmt sein Licht in uns Wohnung. Gottes Licht nimmt in uns Wohnung. Und dieses neue Leben, das wir dann empfangen, ist durch und durch ein lichtvolles, lichthaftes Leben. Gott mit seinem Licht zieht in uns ein. Das heißt nicht, um es gleich vorwegzunehmen, dass wir von dem Moment an in uns nichts Dunkles mehr tragen. Diese Bibelarbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Dunkel, das wir doch noch in uns vorfinden, weil der Text das so betont. Aber grundsätzlich ist Gottes Lichtnatur sein Geschenk an uns. Wir fangen an, das Licht zu lieben und die Dunkelheit zu hassen. Wir fangen an, die Kompromisslosigkeit zu lieben und den Kompromiss zu hassen. Wir fangen an, die Halbherzigkeit zu hassen und die Ganzherzigkeit zu lieben. Gottes Wesen zieht in uns ein, weil uns seine Welt nicht mehr fremd ist. Sie ist nicht nur ein Gegenüber und wir sind schmutzig und dreckig und dunkel, sondern dieses Licht ist zugleich auch in uns. Und darum ist es für uns eine Freude, im Licht Gottes zu leben. Das Tiefste in uns, dieses neue Leben, von dem wir manchmal viel zu wenig wissen, weil wir uns immer wieder mit den tausend Appellen befassen und den Aufforderungen, was wir alles müssen und sollen, das Tiefste in uns liebt Gottes Wesen. Liebt die Helligkeit, liebt die Kompromisslosigkeit, liebt die Heiligkeit und will das auch. Wenn wir Christen werden, sind wir grundsätzlich geschieden von dieser alten, dunklen Welt. Wir sind im Licht. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn du jetzt an dir runterguckst und sagst, ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht. Dies ist keine Aussage, um an dir runter zu gucken und zu prüfen, bin ich denn schon so, sondern es ist ein Zuspruch. Der Zuspruch lautet, das Tiefste in dir, was Gott dir geschenkt hat, Jesus Christus ist Gottes Licht und dieses Licht lebt in dir und zwischen diesem Licht in dir und dem Licht in Gott ist eine Korrespondenz, eine Entsprechung. Wir kommen auf die Dauer, das werden diese Bibelarbeiten wieder zeigen, das haben frühere Bibelarbeiten schon versucht zu zeigen, nur weiter, wenn wir dem glauben, was Gott über uns sagt. Wenn wir dem zustimmen, was Gott über uns sagt. Wenn wir uns dem anvertrauen, was Gott über uns sagt. Und jedes Mal in uns runtergucken und in uns hineingehen und prüfen, ob das denn auch schon so aussieht. Darum geht es erstmal nicht, sondern dass Gott sagt, in dir ist mein Licht, meine Helligkeit, meine Heiligkeit, meine Kompromisslosigkeit. Normales Christsein ist Leben im Licht, Freude am Licht, sich ausliefern dem Licht, sich verändern lassen von dem Licht. Und wenn das passiert, dann haben wir keine Probleme mehr zu sagen, ja, ich habe gesündigt. Es gibt hier im Johannesbrief so eine Gruppe, die werden immer die Gegner genannt. Oder die Irrlehrer, wir wissen nicht so richtig, was das für Leute waren. Wir müssen das Bild dieser Irrlehrer rekonstruieren aus den Hinweisen, die im Text sind. Es gibt kein eigenes Buch, da steht drin, also die Irrlehrer im ersten Johannesbrief, das waren die und die. Sondern wir versuchen uns ein Bild zu machen aus vielen solchen Hinweisen. Und zu diesem Bild hat auf jeden Fall gehört, dass sie gesagt haben, wir haben nicht gesündigt. Und Johannes schießt eine volle Breitseite auf diese Auffassung ab. Er sagt, wer das sagt, der lügt, der macht sich etwas vor, der täuscht sich. Ihr könntet mal folgenden Test machen. Es ist rein theoretisch, ich empfehle es nicht. Ihr könntet mal auf euren Nachbarn, euren Wohnnachbarn zugehen oder auf den Kollegen und sagen, übrigens, ich habe eine wichtige Information, Sie sind ein Sünder. Ich glaube nicht, dass der besonders strahlt. Und dass er sagt, das habe ich mir auch schon länger gedacht. Leute sind bereit, bis zu einer gewissen Grenze zuzugeben, dass sie Schwächen haben, dass sie Fehler haben, dass sie auch mal Mist gemacht haben oder Scheiße gebaut haben. Das ist dann schon die Steigerung von Mist. Aber wenn einer, der nicht gerade fromm erzogen ist, das ist ja die Mehrzahl unserer Mitbürger, zu dieser Erkenntnis kommt, ich bin ein Sünder, dann ist ein Wunder passiert. Sünde ist kein moralischer Begriff, sondern ist ein geistlicher Begriff. Wenn jemand erkennt, dass er ein Sünder ist, dann sagt er damit, dass er Erlösung braucht, dass er von Gott weg ist, dass er Gottes gerechten Ansprüchen nicht genügt, dass er den Tod verdient hat. Und das ist selbst unter kirchlichen Leuten heute umstritten. Der Fernsehmoderator von Haus aus Pfarrer Fliege hat sich gegen diese Aussage ausdrücklich gewehrt. Er wollte nicht, dass jemand mit seinem Blut für ihn eintritt. Und sowas findet Beifall. Nicht bei uns, aber findet Beifall. Ich kann Leuten nicht andemonstrieren, dass sie Sünder sind. Ich kann ihnen klar machen, dass nicht alles in ihrem Leben so gut läuft, wie sie es gerne hätten. Das schon. Ich kann ihnen klar machen, dass sie auch Fehler haben. Und? Haben Sie denn keine Fehler? Jeder hat Schwächen. Die Leute denken, das ist so ein Stück wie der Igel kann nicht über 110 Stundenkilometer laufen, ja? Der Sünder, der Mensch, wie wir ihn kennen, hat eben seine Fehler. Das ist so eine Eigenschaft von ihm, so ein Attribut. Nein, wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, dann war der Heilige Geist am Werk, dann hat er uns etwas gezeigt. Und dann wissen wir, dass das gar nicht natürlich ist und gar nicht selbstverständlich ist und dass Gott sehr dagegen ist und dass Gott damit nichts zu tun hat und dass wir dafür die ewige Trennung von Gott verdient haben. Hätten. Und dieser Prozess, der einsetzt, wenn wir Christen werden, der geht nun ein ganzes Leben lang weiter. Das Licht wirkt ständig, wenn wir im Licht leben. Und es macht eine sehr gründliche Arbeit, wenn wir es zulassen. Unter uns gibt es, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland keine Christen oder fast keine Christen, die sagen, wir sind inzwischen ohne Sünde. Man nennt das den Zustand der Perfektion erreicht zu haben. Aber es gibt doch ganz viele, die ihre Sünde entschuldigen und sich herausreden und sagen, das sei doch nicht so schlimm und andere täten das auch. Manche berufen sich auf ihr Gewissen, das hätte da keine Probleme mit und ihr Jesus hätte nichts dagegen, was sie machen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Christen kennt, getroffen habt. Und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, diesem Licht Gottes in unserem Leben immer weiter zu arbeiten, ihm Raum geben, dann werden wir weicher als vorher. Wenn wir jemand erleben, der uns einen Fehler, eine Sünde vorwirft, dann sind wir nicht immer glücklich darüber, aber wir reagieren nicht mit Abwehr, mit Ausrede, mit Entschuldigung. Und in gewisser Weise brauchen wir das auch, dass andere uns an dieser Stelle helfen, weil Gott nicht immer nur direkt vom Himmel her an unserem Herzen arbeitet, sondern oft auch durch andere Christen, die uns einen Spiegel vorhalten. Gibt es jemand heute Morgen, der das braucht? Ich kann nicht Handzeichen jetzt geben. Dass Gott andere Christen gebraucht, um sein Licht in dein Leben hineinstrahlen zu lassen. Auch Christen sind verführbar, auch Christen sind manchmal geneigt, abzuwiegeln, wo Gott überhaupt nicht abwiegelt. Und wir brauchen diese Erinnerung und Ermahnung, dass Gott mit seinen Maßstäben bei uns zum Zuge kommt. Es gibt die Geschichte von einer demütigen, frommen Frau in der Gemeinde. Ich vermute, sie ist wie viele solche Geschichten glatt erfunden, aber ich mache sie trotzdem. Diese Frau wollte ihrem Pastor imponieren und sagte: Herr Pastor, ich bin ein sündiger Mensch. Ich dachte, er sagt sowas von Demut aber auch. Und der Pastor sagte: Das habe ich auch schon gehört. Und die Frau sagte: Wie können Sie das sagen? Ich bin eine wohlanständige Frau. Jetzt habt ihr gelacht, wo ist das Problem bei dieser Frau? Als der Pastor sagte, das habe ich auch schon gehört, da spielte er an auf ganz bestimmte Muster bei dieser Frau. Verhaltensweisen, sagen wir ihre Geschwätzigkeit, sagen wir ihr Nachtragen, sagen wir ihren Geiz. Und darum steht hier in diesem Text: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und nicht unsere Sünde. Dass wir Sündenerkenntnis haben, zeigt sich daran, dass wir bereit sind, an ganz bestimmten Stellen zu sagen: Ja, das habe ich gemacht. Dass wir unsere Sünden eingestehen. Unsere Unverlässlichkeit, unsere Unehrlichkeit, unsere Rücksichtslosigkeit, unsere Gedankenlosigkeit, unsere Unsauberkeit. Unsere Sünden bekennen. Daran wird deutlich, ob wir Sündenerkenntnis haben. Wenn wir sagen, ich bin ja auch sündig und du doch auch und wir alle, dann hat man sich eigentlich schon mit dieser Erkenntnis herausgeredet. Wenn wir aber bereit sind zu sagen, ja, das habe ich verkehrt gemacht, dann sind wir auf dem richtigen Wege. Der Heilige Geist, das Licht von Gott, arbeitet daran, uns in das Licht zu verwandeln. Und geht immer tiefer. Und ein gutes Zeichen ist, wenn du heute bestimmte Dinge bei dir falsch findest, die du noch vor einem Jahr gar nicht gesehen hast. Ist das bei irgendjemand der Fall? Du siehst heute irgendetwas in deinem Leben als eine Sünde an, das ist dir vor einem Jahr noch gar nicht bewusst gewesen, dass es eine Sünde sein könnte. Und ich frage jetzt nicht, wer das bestätigt, aber ich sage mal, das ist ein gutes Zeichen, dass es nämlich um einen immer tiefer gehenderen Prozess sich handelt. Dass das Licht sich auswirkt, dass das Licht umgestaltet, dass das Licht prägt, dass das Licht formt. Die Verharmlosung der Sünde hört auf. Es gibt hier einen interessanten Knick in der Logik, finde ich, aber der ist sehr hilfreich. Es geht darum, wer im Finstern wandelt, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es aber, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft nicht mit Gott, sondern dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Da liegt ein Schlüssel für ganz viele Probleme in unseren Gemeinden. Zum Beispiel in einem Hauskreis. Es ist so langweilig bei uns. Es passiert nichts mehr bei uns. Ich kann das nicht hören, wenn sie immer wieder mit denselben Sachen anfängt oder er. Und manchmal starten wir Programme. Wir sagen, ja, wir müssen uns erst noch mehr kennenlernen. Wir müssen mal zwei Wochenenden zusammen verbringen und einen schönen Grillabend. Ich mag Grillabende. Ich mag besonders das Ergebnis, was man dann essen kann. Ich mag auch diese Atmosphäre von Grillabenden. Es kann wirklich helfen, wenn man sagt, ich möchte etwas mehr von deinem Leben wissen, als ich bisher wusste. Und das ist oft so gut, wenn man einmal weiß, wie die Kindheit eines Menschen war, dann kann man ihn auch in seinen Reaktionsmustern manchmal besser verstehen. Diese Hilfsprogramme, nenne ich sie jetzt mal, haben durchaus eine positive Bedeutung. Man sagt, wir müssen miteinander zugehen, müssen einander in der Woche einmal anrufen, müssen das machen und das machen und das machen. Wir müssen besonders an unserem Miteinander arbeiten. Wir müssen es üben, einander mehr Positives zu erzählen und nicht immer die Kritik. Das ist alles nicht verkehrt. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass es dann weitergeht in einer Gruppe oder in der Gemeinde, wenn Umkehr passiert. Manche halten das für ein bisschen theoretisch. Aber wenn wir zu Gott zurückkehren, das heißt wieder erneut in sein Licht eintreten und uns Dinge aufdecken lassen, die nicht in Ordnung sind. Ich meine nicht über Nachbarn. Gott hat mir gezeigt, was deine Sünde ist. Besser nicht. Sondern über uns selbst. Wenn wir uns wieder diesem Licht aussetzen, wenn wir diesem Licht Raum geben, wenn wir Schritte tun, die damit zusammenhängen, dann kommt das Leben der Gruppe wieder in Fahrt. Kann das irgendjemand bestätigen? Oh ja, 2,5 Meldungen gab es, glaube ich. Der Text sagt es doch klar, ich habe das jetzt nicht mehr ausgedacht. Wenn wir im Licht wandeln, wandeln heißt uns bewegen, unseren Alltag führen, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das heißt, wenn wir nicht im Licht wandeln, haben wir keine geistliche Gemeinschaft untereinander. Mir geht es nicht darum, dass da Orgien gefeiert werden, Orgien der Sündenerkenntnis. Und jeder nach der Reihe drankommt und jeder muss seine Sünden bekennen. Solche Methoden finde ich nicht organisch. Das kann durch den Geist Gottes einmal so sein. Aber dass wir zurückkehren an den Ort des Anfangs, dass wir wieder in das Licht treten. Und ich bin so tief überzeugt, dass wenn eine Gemeinde nicht vorankommt oder wenn sie in einer Krise ist, dass dann das Schnellste und Wichtigste ist, dass alle, die können, wieder in das Licht Gottes treten. Dass dann die Dinge weitergehen. Wir haben das ausprobiert, das eine und das andere. Ich weiß, wovon ich spreche. Nun kann man natürlich die Frage stellen, ist das nicht ein bisschen unheimlich mit dem Licht? Wird einem doch ganz schlecht, wenn man den ganzen Müll sieht, der da in einem Herzen noch ist. Ich möchte euch auf einen ganz, ganz wichtigen Unterschied hinweisen. Satan ist der Affe Gottes. Satan imitiert Gott immer wieder. Und Satan hat eine Methode, die sieht äußerlich ein bisschen ähnlich aus wie die des Heiligen Geistes. Er macht dich nämlich fertig. Ich sage äußerlich ein bisschen ähnlich, mehr habe ich nicht gesagt. Und er sagt dir, was du alles versäumt hast und was du für ein unmöglicher Mensch bist und dass dich Gott nicht lieben kann und dass du auch nie auf den grünen Zweig des Fortschritts kommen wirst. Und du liegst am Boden und bist völlig erschlagen. Was ist das Ziel Satans? Mutlosigkeit, Entmutigung. Was ist das Ziel Satans? Selbstverdammung. Was ist das Ziel Satans? Dass du vom Glauben wegkommst. Gottes Methode hat nur äußerlich Ähnlichkeit, sie ist im Kern ganz anders. Gottes Methode ist ein Zweitakt, ein Weg in zwei Etappen. Der erste Takt ist, er zeigt dir eine Dunkelheit in deinem Herzen, in deinem Reden, in deinem Tun, in deinem Verhalten. Das zweite ist, er wendet deine Blicke sofort auf das Kreuz. Gott strahlt also erst das Dunkel bei dir an, das muss er. Du musst wissen, wofür du Reinigung brauchst. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Du musst wissen, wo der Schmutz sitzt. Wenn du das Gefühl hast, du bist völlig sauber und duftest vor Frische, hast dich zwar eine Woche nicht gewaschen, aber du bist so, fühlst dich so rein, so sauer, warst nicht unter der Dusche, aber sagst, das macht mir alles nichts. dann hast du kein Bedürfnis nach der Reinigung. Aber wenn du den Schmutz siehst, dann möchtest du ihn abwaschen. Und das gilt im geistlichen Leben auch so. Das Licht Gottes strahlt zunächst das Dunkel in dir an. Und das Licht Gottes sagt, dieses Dunkel soll verschwinden. Und dann geht der Blick sofort, dieser Lichtkegel sofort auf das Kreuz. Und darum ist dieser Weg nicht demotivierend und entmutigend und negativ und zerstörerisch, kein bisschen. Das Schönste an diesem kurzen Abschnitt sind nämlich die ersten beiden Verse in Kapitel 2. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Das spielt an auf eine Erkenntnis, die in der ganzen Urkirche verbreitet war, dass Jesus unsere Sünden auf das Kreuz genommen hat und getragen hat und damit entsorgt hat und unschädlich gemacht hat. Wie oft hat er das getan? Ein einziges Mal. Wie oft gilt das? Unzählige Male. Es gilt immer. Es ist eine Wahrheit, die permanent da steht. Deswegen heißt das auch, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Er ist es, er war es nicht, er ist es. Das ist die ständige Quelle der Ermutigung, die ständige Quelle der Reinigung, die ständige Quelle des Trostes. Dass Jesus dieses Sühnopfer ist, dass sein Opfer in Kraft steht, dass er vor dem Thron Gottes für uns eintritt, nicht manchmal, sondern immer. Er tritt sogar für uns ein, wenn wir noch gar nicht darum gebeten haben. Er ist unser Anwalt. Er entschuldigt uns. Eigentlich ist es ein bisschen komisch, wenn Christen jemand anderem sagen, ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen. Verstanden? Jesus entschuldet uns. Er nimmt die Anklage immer wieder erneut von uns weg. Und darum heißt es auch im Abschnitt davor, dass Gott treu und gerecht ist, unsere Sünden zu vergeben. Was heißt denn treu? Nehmen wir an, du hast eine Lieblingssünde. Viele Menschen haben eine Lieblingssünde. Das ist die Sünde, die sie nicht besonders lieben, aber die sie besonders liebt. Und du hast diese Sünde einmal begangen und 10-mal begangen und 100-mal begangen und 1000-mal begangen und du hast sie noch nicht unter den Füßen. Das ist nicht gut, dass du sie noch nicht unter den Füßen hast. Und wir werden auch in diesen Tagen darüber reden, wie wir Sünden real unter unsere Füße bekommen. Nicht nur so, dass wir sie immer wieder vergeben lassen, sondern dass wir sie nicht mehr tun. Und darum heißt es ja auch hier, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das Ziel ist, dass wir über die Sünde hinauskommen. Aber was ist, solange wir das noch nicht tun? Was ist, solange wir noch unterwegs sind? Was ist, solange wir noch dieselbe Sünde immer wieder begehen? Gott ist treu und gerecht. Treu heißt, ich stehe zu dir. Treu heißt, ich stehe zu meinem Wort, das ich dir gesagt habe. Treu heißt, ich habe es gesagt und ich meine es auch so. Einmal, zweimal, 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Wir gehen nicht zugrunde an den Sünden, die wir begehen. Wir gehen zugrunde an den Sünden, die wir festhalten und die wir nicht dem Herrn geben. Und ein Grund könnte sein, dass wir sagen, ich habe ihm doch schon so oft diese Sünde bekannt, der ist es doch allmählich leid. Er wird mir nicht wieder vergeben. die habe ich doch schon so oft bekannt. Und dann habe ich sie wieder getan. Und ich nehme an, dass es nicht nur ein oder zwei oder fünf, sondern schon eine Reihe von Leuten unter euch geben wird, die das so von sich sagen. Ich habe dieselbe Sünde schon so oft bekannt. Wird sie mir denn Gott nochmal vergeben? Und diese Verzweiflung, dass Gott sie vielleicht nicht nochmal vergibt, die kann ein Grund wirklicher Lähmung sein. Du sagst, ja, ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Weiter sündigen will ich nicht, aber ich tue es zum Teil. Ihn um Vergebung bitten kann ich auch nicht, denn es steht so ein Zwischenzustand, so eine Grauzone. Aber hier steht, er ist treu darin, die Sünde immer wieder zu vergeben. Treu heißt, er hält sein Versprechen. Und dieses Versprechen hat er nicht nur abgelegt durch sein Wort, sondern vor allem durch seine Tat, indem er Jesus geopfert hat. Und Jesus ist Gottes Wort. Jesus ist das Sühnopfer. Jesus ist die Verleiblichung seiner Vergebung. Ich vergebe dir, weil ich dir immer wieder vergeben habe. Ich habe mir angewöhnt, in meinen persönlichen Gebeten so zu beten. Herr, ich lege diese Sünde dorthin, wo du sie schon vor 2000 Jahren hingelegt hast. Ich lege sie auf das Kreuz und ich danke dir, dass sie da bleibt. Das ist ja schon geschehen. Er hat ja deine und meine Sünde schon auf das Kreuz Jesu gelegt. Bevor wir sie getan haben, die Sünde hatte sie schon dorthin gelegt. Sie ist schon bearbeitet, bewältigt, entsorgt, damals, vor 2000 Jahren. Das Opfer Jesu steht doch in Kraft. Gott ist treu, dass er sein Wort hält. Und das ist ein so tröstlicher Zuspruch. Und dann steht da noch, er ist gerecht. Und wenn wir das Wort gerecht hören, denken wir immer wieder an jemand, der sehr, sehr anständig ist. Er ist einfach ein gerechter Mensch. Aber in der Bibel heißt gerecht bundestreu sein. Das ist eigentlich eine Doppelung. Er ist treu und gerecht. Das heißt, er ist absolut treu, uns die Sünde immer wieder zu vergeben. Deswegen ist die Aussage, Gott ist Licht, überhaupt nicht bedrohlich für dich und dein geistliches Leben. Sie ist bedrohlich für deine Sünde. Aber deine Sünde ist nicht dein Freund. Deine Sünde ist dein ärgster Feind. Sie ist ein Räuber. Sie nimmt dir Freude. Sie nimmt dir Frieden. Sie nimmt dir Begeisterung. Und wenn Gott sagt, ich arbeite daran und führe dich aus dieser Welt heraus, dann bist du der Gewinner. Es ist nicht gefährlich, es ist nicht vernichtend, es ist nicht zerstörerisch, vor einem Gott des Lichtes zu leben. Weil es immer diese Doppelbewegung gibt. Das Licht strahlt unser Dunkles an, unsere Kompromisse, unsere Unehrlichkeit, unsere Verlogenheit, unsere Rücksichtslosigkeit, unsere Gedankenlosigkeit, unsere Ausreden und strahlt sofort danach das Kreuz an. Und es kann sein, dass sich heute Morgen der ein oder andere gegen dieses Wirken Satans entscheiden muss, das immer nur fertig macht. Das kann sein. Und oft hängt das ja auch mit einer bestimmten Familiengeschichte zusammen. Dass wir in unseren jungen Jahren, in unseren frühen Jahren so eine Mutter oder einen Vater hatten, die uns immer fertig gemacht haben. Und deren höchste Aufgabe darin zu bestehen schien, uns alles zu bestätigen, was wir nicht konnten und nicht geleistet haben und was uns nicht gelungen ist. Und damit ein ständiges schlechtes Gewissen zu geben. Und vielleicht ist es für solche Leute besonders schwierig, so diese Botschaft heute Morgen zu hören, dass das Licht uns dauernd Dinge aufdeckt, weil sie das innerlich so vermischen. Aber darf ich das nochmal sagen? Vor Gott ist das wirklich etwas ganz anderes. Gott verdammt nicht. Sein Aufdecken ist kein Verdammen, sondern ein ans Licht bringen, damit Befreiung geschehen kann. Und wenn es geschieht, ist mehr Helligkeit da und mehr Leichtigkeit da und mehr Freude da und mehr Schönheit da und mehr Nähe da. Und die Gemeinschaft untereinander wächst auch. Und lasst uns auch diese einfache Wahrheit, sie ist ja eine einfache Wahrheit, aber sie ist eine folgenreiche Wahrheit, nicht vergessen heute Morgen oder nach diesem Morgen, dass unsere Gemeinschaften, unsere Hausgruppen, unsere Zellen, wie immer wir das nennen, unsere Mitarbeiterkreise, daran kranken, wenn wir nicht weiter im Licht stehen. Und wenn der eine oder andere sich da rauszieht und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich rechtfertige mich, ich will einfach nur meinen Weg gehen, dann gefährdet er oder sie diese Gemeinschaft. Und immer wieder ist es so wichtig, dass Leute ins Licht treten. Manchmal Leiter sagen, ich muss euch etwas erzählen, ich habe da etwas verkehrt gemacht. Oder es tut jeder vor Gott, aber dass es geschieht, dass das Licht wieder sein Werk tun kann, seine Befreiung tun kann. Und für diese Arbeit des Lichtes Gottes gibt es keinen Ersatz, keine Methode, kein Training, irgendwelche Kommunikationstrainings. Und einer muss vielleicht manchmal anfangen, muss sagen, lass uns auch mal vor Gott treten und mal still werden und gucken, was er uns jetzt sagt. Das kann Dinge neu in Bewegung bringen. Christen haben von sich selbst keine besonders gute Meinung. Verwechsel das bitte nicht mit Minderwertigkeitsgefühlen. Minderwertigkeitsgefühle sind sowohl psychologisch wie geistlich wirklich ein Schaden. Aber zu wissen, dass wir dunkle Abgründe in uns tragen, das ist sehr hilfreich, weil wir wissen, wie das Licht aussieht. Und das Licht verändert nach und nach und macht uns feinfühliger, besonders für die anderen, für den Willen Gottes, empfindsamer, schneller bereit einzulenken, schneller bereit zu sagen, du hast recht. Es erspart uns Rechthabereien und Machtkämpfe. Es erspart uns Ausreden. Und darum ist das Evangelium. Dass Gott Licht ist, ist nicht im Gegensatz zu sehen zu dem Wort, dass er Liebe ist, sondern weil er Liebe ist, ist er auch Licht. Und weil er Liebe ist, befreit er uns von dem Trüben, dem Verworrenen, dem Unklaren und stellt das alles in sein Licht. Und manchmal ist es so, ich weiß nicht, von wem dieses Wort ursprünglich stammt. Ich habe es mal früher von einem Bischof gehört, den ich sehr verehrt habe. Als ich Pfarrer in Bayern war, hatte ich einen sehr gläubigen Bischof. Der sagte, manche Dinge kann man nicht klar denken, manche Dinge muss man klar gehorchen. Das ist natürlich überhaupt kein Deutsch, gebe ich zu. Ich glaube, der Satz stammt von dem Oswald Chambers ursprünglich. Ist auch egal, von wem er stammt. Aber manches wird deutlich, wenn wir ins Licht treten. Es gibt ja eine Person, mit der habe ich darüber vor einiger Zeit gesprochen und diese Person war eine vorherige Christin und dann kam sie in eine Zeit, wo sie nicht mit Jesus aktiv lebt und sie schrieb mir einen Brief und ich habe das so empfunden, wie ihr ganzes geistliches Denken sich verschoben hatte, weil sie nicht im Licht lebte. Und ich habe dann wiederum erlebt an einem anderen Zeitpunkt, wie sie ins Licht trat und wie Dinge schlagartig klar waren. Und wenn wir nicht im Licht sind, dann sind wir sehr mit dem Verstand beschäftigt, Dinge zu rechtfertigen und bauen uns eigene Theologien. Der Teufel ist so erfinderisch in neuen Theologien. Wenn wir ins Licht treten, wird auch unser Denken wieder klar, weil unser Herz wieder klar wird. Deswegen ist das reines Evangelium. Gott verurteilt uns nicht, Gott befreit uns durch sein Licht. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du es in unseren Herzen bestätigst und wo es nötig ist, dass wir neu in dieses Licht eintreten, uns dafür neu öffnen. Hilf uns doch zu unterscheiden zwischen dem Werk Satans, das auf Zerstörung aus ist, und deinem Werk, das auf Rettung aus ist. Zwischen dem Fertigmachen des Feindes und dem Aufdecken deiner Liebe. Wir danken dir, dass alles, was du tust, unserem Wohl dient, unserem Heil dient, unserer Freude dient, unserer Rettung dient, unserem Weiterkommen dient. Amen.